Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Julia Schneider. Sie ist Lehrerin für Sport und Mathematik an einem Gymnasium, Sportfunktionärin, dabei als Vorsitzende der Deutschen Turnjugend, Lobbyistin und auch in diesem Jahr 2024 auch Vize-Miss Germany geworden. Erstmal, Julia, schön, dass du da bist. Und ja, dass wir über den Sport in der Gesellschaft sprechen, aber vor allem auch in Bezug auf, ja, die Sportpädagogik, die pädagogische Bildung. Und ja, da freue ich mich drauf.
Ja, hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Zum Anfang darfst du dich jetzt auch einfach nochmal kurz bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Da hast du nochmal die Möglichkeit, ja, wie du einfach zu dem gekommen bist, was ich gerade so angeteasert habe. Das waren ja schon einige Sachen. Und ja, gerne anhand von kleinen Lebensstationen. Was hat dich motiviert, auch vielleicht Lehrerin zu werden und ja, auch eine aktive Rolle als Funktionärin im Sportbereich einzunehmen?
Sehr gerne. Ich glaube, das, was mich am besten beschreibt, also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um Bildung, Bewegung und Engagement. Das ist irgendwie alles, was ich tue, lässt sich irgendwie in eine dieser drei Sachen packen oder gar nicht so richtig voneinander trennen. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und wohne im schönen Hessen. Ich bin aufgewachsen in Brandenburg und bin sehr schnell und sehr früh zum Turnen gekommen. Also so das klassische Kinderturnen, dann darüber in den Turnverein. Und bin dann mit 13, 14 Jahren, also auch schon verhältnismäßig früh, ins Ehrenamt gekommen. Und bei uns war das im Verein damals so üblich, dass man sich ehrenamtlich engagiert hat und quasi dem Verein so ein bisschen was zurückgegeben hat. Und da war ich dann Übungsleiterin von der Kinderturngruppe und habe dann auch viel als Kampfrichterin gearbeitet. Immer an den Wochenenden, wenn ich selber gerade keine Wettkämpfe geturnt habe oder an den anderen Durchgängen dann einfach gewertet. Und bin dann über verschiedene Trainerfortbildungen auf Landesebene zur damals Märkischen Turnerjugend gekommen und war dann eben dort Beisitzerin und habe über diesen Weg, glaube ich, so eine typische Ehrenamtskarriere hingelegt, also eben aus dem Verein auf die Landesebene und als Vertretung von einer Landesjugend gab es dann natürlich auch Termine auf Bundesebene und da wurde ich dann 2012 gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal als Beisitzerin im Bundesvorstand ein Jahr mal reinzuschnuppern, was es dann eben bedeutet, auch Vorstandsarbeit ehrenamtlich auf Bundesebene zu machen. Und genau, seitdem bin ich eben auch im Vorstand der Deutschen jetzt Turnjugend und habe da dann auch eher verschiedene Bereiche inhaltlicher Art betreut, also vor allem das Kinderturnen im Bereich Bildung und bin seit 2021 jetzt Vorsitzende zusammen mit einem Kollegen. Und parallel neben dieser Ehrenamtskarriere, nenne ich sie mal, habe ich ja nach dem Abi wie viele so überlegt, was ich denn machen möchte und worauf ich Bock habe. Und ich wollte nie Lehrerin werden, denn meine Mama ist Grundschullehrerin und ich wusste ziemlich genau, was der Job irgendwie bedeutet. Und am Ende war es dann aber trotzdem so, dass ich dachte, boah, ich würde gerne mein Ehrenamt weitermachen, weil mir das viel bedeutet. Ich bin irgendwie gut in Mathe und ich habe Bock auf Sport. Naja, und dann bin ich halt irgendwie doch Lehrerin geworden und habe dann in Potsdam studiert, bin dann zum Referendariat an Sportgymnasium nach Chemnitz gewechselt und dann nach dem Referendariat nach Hessen und jetzt eben gerade an einer Schule oder einem Gymnasium in Offenbach eben dort als Lehrerin tätig. Ich muss gleich dazu sagen, auch wenn mein Herz ein Sportlerherz ist, dass ich seit drei Schuljahren nur noch Mathe unterrichte, weil eben Mathe auch ein großes Mangelfach ist. Und ich deswegen immer wieder zunehmend mehr versuchen muss, auch Bewegung in den Matheunterricht zu integrieren, um da so ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit auch in den Matheunterricht noch zu bringen, was die Bewegung angeht. Und genau, ja, und dann hast du ja noch gesagt, bin ich Lobbyistin. Ich habe im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Deutschen Turnjugend sind wir natürlich auch viel sportpolitisch unterwegs. Ich habe ganz viel Kontakte auch zum Sportausschuss im Deutschen Bundestag, aber eben auch zu den Abgeordneten aus dem Familienausschuss, weil das eben auch die sind, die ja die Gelder für den Sport bereitstellen. Und darüber habe ich festgestellt, dass man tatsächlich doch ganz gut Lobbyarbeit machen kann. Also dass sowohl Abgeordnete als eben auch Politik, aber auch die Ministerien durchaus interessiert sind an dem, was ja eigentlich die Basis braucht und was es eben auch benötigt, um eben auch bessere Politik zu machen und dadurch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und der Titel Vize Miss Germany ist eigentlich so ein bisschen die Klammer aus all dem, was ich tue. Also ich setze mich ja sehr viel für den Sport und die Bewegung ein und merke aber auch tagtäglich, dass das, was wir in Schule veranstalten, dass so wie Schule gerade läuft, aus meiner Sicht, und das die teilen ja auch viele andere und auch die Studienlage, weder zeitgemäß ist noch zukunftsorientiert, geschweige denn bewegt. Und dann kam Ende oder Mitte letzten Jahres so ein bisschen die Idee, ich würde mich gern einfach für ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes, bewegtes Bildungssystem einsetzen und habe das dann versucht über so ein Format wie Miss Germany. Ich weiß nicht, wie informiert deine Hörerinnen und Hörer sind, aber Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Seit 2019 hat sich das Format gewandelt und es geht eben um Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und ich möchte eben Verantwortung im Bereich Bildung übernehmen und da einfach auch mitgestalten und Schule neu denken. Und habe es eben in dem Format in der letzten Staffel aus über 15.000 Bewerberinnen in die Top 10 geschafft. Und in der großen Finalschule Ende Februar bin ich dann auch noch in die Top 5 gewählt worden und darf mich jetzt eben offiziell Vize Miss Germany nennen. Und mich auch weiterhin mit dem Titel, aber natürlich auch mit meinem Engagement, was ich sonst habe, für den Bereich Bildung und Bewegung einsetzen.
Schön, schön. Es war relativ lang, aber auch erstmal danke für das Teilen
Also auch viele
deiner.
Fragen gestellt.
Ja, genau. Also erstmal danke für das Teilen da deiner Geschichte. Und man merkt auch, wenn ich dir hier zusehe, dass du das nicht zum ersten Mal machst. Und ja, du bist ja natürlich auch als Sportfunktionärin tätig und dann braucht man auch ja ein gewisses eine gewisse Redegewandtheit und die merkt man auf jeden Fall. Und ja, du warst ja jetzt auch schon bei mehreren Sportpodcasts, nicht nur Sportpodcasts, sondern auch bei anderen Podcasts, ja, unterwegs. Und das natürlich dann auch, weil du in den Podcasts öfter auch gesagt hast, ja, du willst jetzt einfach diesen Drive aus diesem Vize Miss Germany-Titel mitnehmen. Und das finde ich schön. Und das machen wir auch heute nochmal. Da gehen wir später nochmal tiefgründiger darauf, auf deine Mission, wenn ich das sagen darf, nochmal ein. Aber ich möchte nochmal mit dir als Person nochmal einsteigen, also da nochmal tiefer jetzt am Anfang reingehen, damit einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich, weil wir sprechen ja heute das erste Mal, dich einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen kann, dich als Mensch besser kennenlernen kann und ja, einfach die Motivation nochmal hinter deiner ganzen Mission, deinen ganzen Themen nochmal besser verstehen kann. Und da würde ich gerne nochmal mit einem Zitat beginnen. In der Vorbereitung habe ich eins gelesen und zwar ist es: Durch Sport habe ich gelernt, wer ich bin und was ich erreichen kann. Als Lehrerin weiß ich, dass ein fitter Körper und kluger Geist zusammengehören. Zitat Ende. Und ja, hier im Podcast werden ja, haben wir auch im Vorgespräch, habe ich dir erzählt, körperliche sowie auch die mentalen Themen des Sports behandelt. Und ja, dein Zitat zeigt im Prinzip auch, wie tief der Sport in dein Leben und deine Philosophie auch integriert ist. Kannst du uns da einfach nochmal mehr darüber erzählen, wie denn der Sport dir geholfen hat, ja, dich grundsätzlich einfach vielleicht prinzipiell besser zu finden und einfach dem nachzugehen, auch was du noch mal heute machst.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr früh angefangen habe mit Sport und ich bin auch sehr sportlich sozialisiert worden. Meine Eltern sind beide auch sportlich aktiv gewesen, waren früher auch im Vereinssport tätig und teilweise auch meine Trainerin, also meine Mama hat auch uns trainiert, sowohl mich als auch meine Schwester. Und von daher war Sport schon immer ein Teil meines Lebens und ich sage ganz gerne, dass alles das, was mich heute auszeichnet, was ich an Kompetenz mitbringe, was ich an, ja auch an Netzwerk mitbringe und alles das, wofür ich eigentlich stehe, habe ich im Sport gelernt. Und da hat mir weniger die Schule geholfen, noch irgendwie ein Studium, sondern dass ich irgendwie jetzt so selbstsicher hier stehe, ne, regelmäßig im Podcast zu Gast sein darf, einen eigenen Podcast hosten darf. Das sind alles Erfahrungen, die ich machen darf, weil ich eben im Sport groß geworden bin und weil ich gut im Sport groß geworden bin. Es gibt da natürlich auch Negativbeispiele, aber ich habe einen sehr, sehr guten Weg im Sport hingelegt. Also einfach dieses selbst aktiv sportlich sich bewegen ist natürlich was, was einen körperlich fit und gesund hält. Und ich halte mich für sehr, sehr sportlich auch, oder das, ich habe auch schon viele Sportarten ausprobiert und ja auch Sport studiert. Du kennst es ja selbst. Und das macht mir halt einfach Spaß und es hat mir schon immer auch den richtigen Ausgleich auch zu meinem Alltag gebracht. Also ich merke das auch jetzt noch im beruflichen Kontext, wenn man dann irgendwie einfach mal denkt, so, boah, jetzt, ich brauche mal Ablenkung und dann irgendwie mal eine Runde Yoga macht oder einfach laufen geht. Ich bin ansonsten gerade noch recht viel im CrossFit unterwegs. Dann ist das einfach irgendwie wie so eine Stunde Me-Time, wo man den Kopf mal komplett ausstellt, sich nur auf sich konzentriert, gucken kann, was der Körper leisten kann, vielleicht einfach stumpfen Workout abarbeitet. Dann ist man danach auch wieder viel produktiver. Und das ist diese eine Komponente, diese aktive Sportlichkeit. Und das, was mir aber im Sport auch ganz besonders viel geholfen hat, war diese soziale Komponente, die auch dazu geführt hat, dass ich meine Persönlichkeit entwickeln konnte. Und gerade wenn man irgendwie als junger Mensch auch in einem Sportverein, das ist ja auch das, wofür ich mich einsetze, eben für diesen organisierten Sport, groß wird, dann wird man in einem sozialen Kontext groß. Und wir wissen, oder die meisten von uns können sicherlich aus Erfahrung sprechen, dass gerade in der Schule gibt es auch mal Zeiten, wo man vielleicht mit seinen Freundinnen, Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern vielleicht auch nicht so gute Zeiten erlebt, weil Kinder sind sehr, sehr ehrlich, das erlebe ich in der Schule auch, und man da vielleicht mal gerade nicht super beliebt ist. Und ich fand es immer ganz wertvoll, dass egal wie es gerade in der Schule läuft, ich eine zweite Peer Group hatte, in der ich Leute getroffen habe am Nachmittag, die meistens gar nicht auf meiner Schule waren. Also die waren einfach aus anderen Schulen, aus anderen Settings. Aber dort sind wir eben zusammengekommen, hatten das gleiche Interesse und haben einfach gemeinsam Sport gemacht. Und das dreimal die Woche, am Wochenende eine Wettkämpfe, sodass ich nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie gerade ausgeschlossen war. Weil selbst wenn es meiner Schule nicht so gut lief, war ich halt irgendwie im Training, hatte ich meine Mädels. Und dann gab es sicherlich auch mal Zeiten, wo man da irgendwie vielleicht so die ein oder andere, ja, wie das so ist, so Kinder- und Jugendstreitigkeit hatte. Und dafür hatte man dann wieder Freunde in der Schule. Und ich finde gerade dieses ausgewogene Verhältnis zwischen Peer Group da und da, hat mir total geholfen. Und ansonsten hast du ja auch noch zitiert, dass irgendwie ein gesunder Geist einen fitten Körper braucht. Und das merke ich auch bei meinen Schülern. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich versuche, auch im Matheunterricht immer mehr auch Bewegung zumindest so irgendwie unterschwellig auch zu integrieren, sei es irgendwie eine Methode, vielleicht als Beispiel. Mit meiner 6. Klasse starte ich den Unterricht immer mit diesem typischen Guten Morgen. Und dann stehen die Kids alle schon und dann frage ich sie meistens, hey, wer hat jetzt irgendwie Bock auf das lange Wochenende und freut sich? Und dann haben wir im Klassenraum 3 Smileys verteilt. Oder das nutzen wir auch, wenn sie die Aufgaben gerechnet haben, dass ich sage, wer hat das Gefühl, dass der die Aufgaben verstanden hat? Und dann dürfen die quasi im Klassenraum einfach mal aufstehen, entweder nach vorne kommen, wenn sie das Gefühl haben, es klappt gut, da ist dann der Smiley, der halt mit den Daumen nach oben, dann gibt es irgendwie so einen völlig ratlosen Smiley, der ist weiter hinten. Und an der anderen Ecke des Klassenraums gibt es halt so einen absoluten, der sagt so, nope, ich bin völlig raus. Und das bauen wir halt immer mal wieder auch in die Stunden ein und das haben gerade die 6. Klässler haben auf jeden Fall rückgemeldet, dass sie das richtig cool finden, dass der Unterricht deutlich bewegter ist. Und die sich dadurch auch besser konzentrieren können. Das merke ich auch. Und deswegen ist die Behauptung, die man ja immer so schön sagt, für mich auf jeden Fall was, was ich auch in der Praxis erfahre.
Spannend. Und ich kann mich auf jeden Fall in deinen Worten ja wiederfinden, wie du am Anfang auch gesagt hast, ja, durch Sport entwickelt sich eine Persönlichkeit. Und das war bei mir genauso. Ich habe ja auch Sport studiert und ja, das merkt man tatsächlich, dass einfach dieses Kulturphänomen Sport einfach wirklich auch Persönlichkeiten formen kann. Und das super wichtig ist, nicht nur eben in der Schule mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, sondern eben auch außerhalb dessen, wie du es schon gesagt hast, Peer Group noch verschiedene zu haben, vielleicht auch mit verschiedenen Interessen. Und was mir da für einen Gedanken gekommen ist, auch von letzten Gesprächen, auch von Podcasts, dass du mit dem Sport, den du machst, einfach auch ja, so einen Pfeiler in deinem Leben hast, woran du dich orientieren kannst, weil du weißt, was das macht auch meine Persönlichkeit aus. Und kannst daraus vielleicht auch einfach Selbstvertrauen in anderen Lebensbereichen schöpfen. Das ja, ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich, was der Sport für mich und mein Leben ausmacht. Für viele andere, glaube ich, auch. Einfach auch ein Selbstvertrauen, Selbstachtung dazu haben und einfach ja, einen Pfeiler, womit zu sagen, ja, okay, das macht mich aus, das bin ich, unter anderem. Und ja, einfach ja, eine Richtung zu folgen, was zu haben, was man einfach, ja, ist und ja, jede Woche auf einen zukommt, immer wieder im Sport. Und das ist bei jedem natürlich unterschiedlich, individuell, ja, je nach Leidenschaft und je nach Belieben. Und bei dir war es tatsächlich, habe ich auch mal nachgeforscht, Profisporttouren und auch deutsche Meisterin in Stand-Up-Paddling. Da interessiert es mich nochmal, wie kam es dazu? Wie Brandenburg hast du gesagt, bist du aufgewachsen? Wie kam das dazu?
Genau, ganz spannend. Also ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe nie Profisporttouren gemacht. Ich war, jetzt werden wieder einige lachen, weil ich das, glaube ich, in jedem Podcast sage, ich war solide Mannschaftsturnerin. Ich war nie die Beste. Ich habe, glaube ich, ambitionierten Breitensport gemacht. Also ich habe schon Wettkämpfe geturnt, aber eben halt nie auf einem super hohen Leistungsniveau, sondern einfach breitensportlich so 2, 3 Mal die Woche trainiert, eben am Wochenende Wettkämpfe, so bis auf Landesebene. Ich glaube, das Höchste, was ich mal geturnt habe, war der ADH Cup, dann als ich Studentin war. Und das habe ich gemacht, ja, eigentlich gefühlt seit der 1. Klasse, bis ich 26, 27 war, also auch noch bis ins Studium rein. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht irgendwie auch nicht mehr so richtig vorwärts. Also es war immer so irgendwie das Gleiche. Dann wurden auch die Regularien im Turnen geändert und ich habe so gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr so den Drive hatte, irgendwie Turnwettkämpfe zu machen. So, ich war gerne bei den Leuten und ich habe mich auch gerne weiter bewegt und war beim Sommer dann manchmal schon auch so ein bisschen pisst, wo ich dachte, boah, jetzt gehst du hier 3-mal die Woche in die Turnhalle, draußen ist mega geiles Wetter, und da habe ich irgendwie so ein Change gebraucht. Und ein guter Freund von mir in Potsdam hat eine Stand-Up-Paddle-Station, ganz liebe nach Grüßen nach Potsdam, da habe ich nämlich studiert, und der hat gesagt, Mensch, du musst unbedingt mal Stand-Up-Paddling ausprobieren. Dann habe ich das gemacht und fand ich das echt cool. Und neben dem Studium habe ich für Adidas gearbeitet und war auf einer Messe in Dresden. Es war eine Outdoor-Messe, wo ich eben quasi einfach dort auch vor Ort den Messestand mitbetreut habe. Und nebenan war ein Anbieter von Standard-Paddleboards. Und dann, weil ich das eben vorher auch schon mal ausprobiert hatte und es cool fand, habe ich mich mit denen so ein bisschen unterhalten, dass ich auch Interesse hatte, mir ein eigenes Board zu kaufen. Und die Messe war, glaube ich, in der Nähe von Dresden. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen. Und dann sagte er, hey, wo kommst du denn her? Und dann sagte ich, na, aus Potsdam. Er so, hey, wie cool, du siehst auch recht sportlich aus. Wir haben einen Verein, einen Windsurfing-Verein am Wannsee. Beste Lage direkt an gegenüber vom Strandbad Wannsee. Wenn du Lust hast, komm doch bei uns mal vorbei, dann kannst du bei uns noch ein paar Boards testen. Bei uns werden auch immer mal Leute, die ihre Boards verkaufen. Dann kriegst du vielleicht auch ein gebrauchtes. Und wir haben einmal in der Woche haben wir so ein bisschen sportlich betonteres Training. Also, ne, du siehst sportlich aus, wenn du Bock hast, vielleicht Standard-Paddling auch ein bisschen sportlicher und ambitionierter zu machen. Und nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen spazieren zu fahren, dann komm doch gerne mal vorbei. Und dann bin ich tatsächlich am Anfang zwei, dreimal nach Berlin gependelt und es war dann eine sehr coole Community, es war ein richtig cooles Vereinshaus, weil es so direkt auf dem Wasser gelegen war, direkt am Wannsee. Und dann haben wir da tatsächlich richtig auch trainiert. Und man muss dazu wissen, dass wenn man Stand-Up-Paddling als Wettkampfsport macht, sehen die Boards auch ganz anders aus. Also die sind dann auch nicht mehr aufblasbar, sondern es sind dann feste Boards aus Vollcarbon. Und ja, dann habe ich Just for Fun, glaube ich, im zwei, drei Monate später meine erste Berliner Meisterschaft mitgemacht, weil die direkt bei unserem Verein war und bin im Sprint in der Amateurklasse, habe ich direkt gewonnen. In Langstrecke war noch nie so mein Ding, weil ich aus dem Touren komme und Ausdauer nicht so meins ist, war ich aber trotzdem irgendwie Zweite und dann hieß es, naja, Jule, also wenn du jetzt hier irgendwie schon in deiner ersten Saison so gut bist, dann musst du nächstes Jahr Profiklasse starten. Und man muss dazu sagen, dass es nicht so super viele Menschen gibt, die das als Wettkampfsport auch betreiben, von daher ist das Startfeld dann immer recht übersichtlich gewesen. Und dann hatte ich da aber richtig Bock drauf und hatte auch eine coole Gruppe, mit denen wir da trainiert haben. Habe dann auch mein erstes Sponsoring bekommen, und also beziehungsweise mein erstes Board mir gekauft und dann auch ein, zwei Jahre später ein Sponsoring, wo ich dann auch ein Board bekommen habe. Und ja, dann würde ich sagen, semi-professionell bis zu fünf, sechs Mal die Woche auch trainiert, teilweise auf dem Wasser, teilweise im Kraftraum, bis hin zur ja, deutschen Meisterschaft, wo ich dann ein Rennen auch für mich entscheiden konnte. Und habe dann aber 2 Jahre später, glaube ich, auch meine Karriere dann wieder beendet, weil es einfach nicht so ganz kompatibel war mit dem Lehramtsjob. Aber ich kann sagen, ich bin Deutsche Meisterin geworden. Und diesmal nicht im Turnen, sondern halt im Stand-Up-Paddling.
Ja, schön, schön. Und es sind zwei verschiedene Sportarten. Natürlich brauchst du welche verschiedenen Schnellkraft und ja, andere Fähigkeiten, Sport- oder Trainingswissenschaftlich. Das ist klar, das kann man ja kombinieren, aber trotzdem sind es eigentlich zwei verschiedene Welten, kann man sagen. Und was ich spannend fand, hast einfach nicht mehr die Motivation verspürt, im Sommer in der Halle irgendwie nur ein bisschen am Reck zu tun, um es mal plakativ zu sagen,
Ja.
sondern ja, vielleicht war einfach die Motivation größer, einfach mal in der Natur draußen zu sein und da Sport zu machen. Und als jahrelanger Fußballer kann ich das natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und heutzutage mache ich einfach super gerne in der Natur auch Sport. Natürlich gehören auch einzelne Einheiten im Fitnessstudio dann auch mal dazu. Aber für mich ist einfach auch die Abwechslung, einfach, dass man ja, sich verschiedenartig bewegt. Und das ist so für mich der Sinn auch hinter Sport, nicht nur immer ja, Einzelsachen zu machen, sondern einfach auch sich verschieden auszuprobieren und ja, Verschiedenes zu machen. Und da jetzt nochmal zu deinem persönlichen sportlichen Alltag jetzt. Ich habe letztens gesehen, du möchtest ja jetzt wieder ein bisschen mehr deine Sportroutine auch teilen, vor allem auf Instagram, wo ich dir auch folge. Wie wichtig sind erstmal vielleicht Routinen im Sport und ja, was hast du denn genau jetzt auch sportlich vor? CrossFit habe ich schon gehört, Yoga. Wie sieht es aus bei
Ja.
dir?
Ach, wie gesagt, du triffst du gerade so ein bisschen so einen wunden Punkt. Ich habe, also bei mir hat sich halt einfach auch durch die Reise bei Miss Germany super viel in meinem Alltag verändert. Also ich werde mich auch beruflich zum Sommer, wird sich bei mir noch mal ein bisschen was verändern. Und ich war halt so bis zum, ja, ich glaube so bis zu Januar, Dezember, Januar war ich eigentlich irgendwie so ganz gut. Ich habe einen Personal Trainer, der mir meine Trainingspläne schreibt fürs CrossFit. Also ich bin dann zwei, dreimal die Woche nach der Schule in die CrossFit-Box gefahren, habe dann da irgendwie so 1,5 bis 2 Stunden trainiert, habe selber auch noch CrossFit-Kurse gegeben und habe dann irgendwie am Wochenende immer mal, wenn ich irgendwie Bock hatte, bin ich mal, nee, laufen bin ich eher selten gegangen, aber war dann irgendwie mal mit Freunden unterwegs oder habe dann irgendwie auch Yoga gemacht oder ich bin dann auch viel in die Sauna gegangen, sodass das irgendwie eine ganz gute Routine war. Und eben durch diese ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte mit Miss Germany, jetzt auch viel unterwegs war, jetzt natürlich einfach auch nochmal neue Termine dazu bekommen habe, einfach die nochmal on top zum Ehrenamt dazu kamen, habe ich jetzt irgendwie seit Mitte Januar irgendwie festgestellt, dass diese Routine, die ich hatte, nicht mehr zu meinem Alltag passt. Und Mir ist Sport aber total wichtig und ich habe es auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass ich irgendwie zunehmend mehr unausgeglichen war und mich das dann auch immer richtig frustriert hat, wenn ich das wieder nicht geschafft habe. Dann habe ich gedacht, nee, du nimmst dir das jetzt gar nicht erst vorzugehen, sondern machst einfach jetzt erstmal nichts und sortierst dich. Und jetzt bin ich gerade in so einer Phase, dass ich dabei bin zu überlegen, okay, mir ist Bewegung wichtig und ich würde mich gern 2, 3, 4 Mal die Woche bewegen, aber ich schaffe es halt nicht mehr 2 Stunden die Woche oder zweimal dann irgendwie stundenlang in die Crossbox zu gehen. Und jetzt probiere ich mich gerade neu aus. Also ich habe einfach für die Beweglichkeit, weil ich da auch immer noch eine ganze Menge machen möchte, weil ich einen Kreuzbandriss hatte, jetzt einfach Yoga auch für mich entdeckt. Ganz simpel mit den Videos von Mehdi Morrison zu Hause, 15 Minuten mal 20, je nachdem, worauf ich Lust habe. Versuche das immer mal wieder in meinen Alltag mit einzubauen. Dann war ich neulich, weil das Wetter so schön war und ich ausnahmsweise mal motiviert war, war ich laufen und habe festgestellt, dass wenn man eine Weile nicht läuft, die Ausdauer und die Kondition echt schlecht ist und ja, ich da einfach wieder wahrscheinlich öfter was machen müsste und war dann aber irgendwie ganz froh, dass ich so die ersten 5 Kilometer halt irgendwie doch gelaufen bin und versuche jetzt zumindest auch zunehmend mehr wieder mit Homeworkouts einfach so eine Sportroutine wieder reinzukriegen. Und was für mich einfach wichtig ist, dass ich mir das immer fest einplane, also immer zu sagen, ich mache 3-mal die Woche Sport. Da kommt dann einem wieder so viel dazwischen, dann sagt man, ah, ich mache es dann doch nicht und ich schiebe es auf morgen. Und was mir halt immer hilft, ist, dass ich mich am Ende der Woche hinsetze und meine ganze Woche plane, also sowohl mit allen Videokonferenzen, Podcast-Terminen, Schule, was man Arzttermine, alles, was man so hat. Und eben aber auch schon mir quasi am Sonntag oder spätestens Montag vornehme, wann ich in der Woche Sport mache und diese Sporttermine auch in den Kalender trage. Da merke ich, dass es auch diese Woche schon wieder nicht mehr ganz so geklappt hat, aber das einfach wieder regelmäßig zu machen und das einfach als festen Punkt in seinem Tagesplan zu haben, hat mir immer ungemein geholfen, das dann auch wirklich zu machen. Weil am Ende denkt man so, ach ja, das kann ich später machen oder dann schiebt's, aber wenn es fest drin ist, dann ist das halt auch geblockt und dann kommt da auch nicht noch ein anderer Termin rein. Das kann ich also jedem, der dann auch auf dem Weg ist, irgendwie empfehlen, sich das einfach vorzunehmen. Und du hast ja vorhin gesagt, der Sport ist super vielfältig und ich finde genau das total cool. Also man sollte sich überlegen, warum macht man Sport? Und bei mir ist es wirklich Bewegung, Spaß haben, Ausgleich und gesund bleiben. Und da ist es ja eigentlich fast egal, was ich für einen Sport mache. Und jeder, der irgendwie sagt, er hasst Sport, dem sage ich eigentlich immer, dann hast du noch nicht die richtige Bewegungsart oder Sportart für dich gefunden. Und genau, ich lerne jetzt gerade neue Sportarten kennen. Ich war neulich in Freiburg auch mal Rennrad fahren, obwohl ich auch früher nie so gerne Fahrrad gefahren bin. Und habe jetzt auch gedacht, vielleicht ist Laufen ja doch was. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kommt man ja in so eine Art Flow und dann wird es ja auch wieder leichter, weil man Laufen halt einfach ja fast überall machen kann. Und deswegen zwinge ich mich jetzt auch öfter wieder dazu, laufen zu gehen, damit ich überhaupt mich bewege.
Schön, schön. Ja, kann ich nur empfehlen. Also, wenn du dabei bist, zu überlegen nochmal, was mache ich denn auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt draußen. Bleibt vor allem primär einfach in der Natur, einfach wieder diese Verbindung mit uns als Menschen, mit der Natur wieder zu haben und dabei sich einfach zu bewegen. Das müssen wir einfach für mich meinerseits viel mehr wieder kultivieren. Das sehe ich auch in meiner Altersgruppe oder auch vor allem Jüngere. Bin 22 aktuell, dass ja, das einfach ja, durch eben Konsumverhalten, das jetzt entwickelt wurde mit Handy etc., mehr verloren geht, dass man genau das wieder ja, mehr kultiviert und mehr wieder einbringt, einfach die Verbindung mit der Natur, mit Bewegung. Das verknüpft auch gerne. Also ich gehe eigentlich joggen, meistens nur irgendwie in Wäldern. Das macht super viel Spaß. Ja, und tatsächlich Radfahren habe ich jetzt auch letztes Jahr neu für mich entdeckt. Rennradfahren auch super schön. Ist einfach nochmal ein bisschen schneller als beim Joggen. Macht auch Spaß mit dem Wind im Gesicht und ja, einfach da verschieden ausprobieren und für
Ich gehe
sich
auch
das.
super gerne skaten. Also wenn mich jemand
Ja.
irgendwie dann, also es ist bei mir hier am Main in der Nähe von Frankfurt eigentlich auch ganz praktisch, weil man halt auch da ganz gut skaten kann. Ich kann aber auch verstehen, weil du sagst, man geht nach draußen. Ich glaube, dass gerade wenn jemand anfängt mit dem Sport rein, sich vielleicht auch erstmal unsicher ist und denkt so, boah, was denken die anderen Leute? So habe ich mich neulich auch beim Laufen gefühlt, weil ich, also ne, diejenigen, die, also ich bin irgendwie eine Pace gelaufen, die war so roundabout 37, 47. Das nicht die Welt, aber ich glaube, für jemand, der ganz unsportlich ist, wäre das auch schon viel, weil es halt dann auch irgendwie schon erstmal eine größere Distanz ja vielleicht auch ist. Da kann ich irgendwie, glaube ich, nur jedem raten, einfach zu sagen, trotzdem rausgehen, weil in dem Moment, wo ihr draußen Sport macht, macht ihr schon mehr als alle anderen, die sich auch nicht getraut haben. Und vielleicht einfach ansonsten auch nochmal gucken, was es so für Sportarten gibt. Ich habe im Podcast von Tim und Chris neulich auch schon eine gute Freundin von mir erwähnt. Die hat, als ich sie kennengelernt habe, auch immer gesagt, boah, Jule, Sport ist überhaupt nichts für mich. Ich hasse Sport, habe ich in der Schule schon gehasst. Und die hat jetzt zum Beispiel Pole Dance für sich entdeckt. Und das finde ich halt so cool, Und da ist die jetzt auch 3, 4 Mal die Woche richtig aktiv dabei, hat neulich ihren ersten Wettkampf gemacht. Und das finde ich so, so cool. Da ist sie so ein krasses Vorbild, weil sie halt auch eigentlich sagt so, boah, und dann sehe ich immer die anderen, was die anderen krasses machen. Und ich denke so, aber Katharina, du bist so cool, du machst es da jetzt und hast da einfach richtig Spaß dran. Ist da auch richtig motiviert und fängt jetzt an, Klimmzüge zu machen. Also Sachen, die für sie früher undenkbar gewesen wären, weil sie jetzt halt einfach die richtige Motivation hat. Und das finde ich dann halt einfach cool, dass man sich dann halt einfach ausprobieren muss und dann irgendwas für sich findet, was einen wirklich motiviert und wo man sich auch nicht zu quälen muss, weil dann hilft es einem auch nicht. Dann macht man das
Absolut.
3, 4 Mal, was es muss, und hört es dann auch wieder auf.
Absolut. Sportbegriff, intrinsische Motivation, aber wirklich von innen heraus. Da kommen wir aber später auch nochmal mit den ja, pädagogischen Themen dazu. Eine Frage habe ich aber noch. Natürlich habe ich jetzt mal nachgefragt hier, körperlicher Sport, Bewegung, was machst du denn dafür? Das haben wir jetzt ein bisschen abgehakt, aber was mir auch wichtig ist, wir haben ja auch, und ich habe in dem Zitat vorher auch einen klugen Geist erwähnt, und eben auch die mentale Gesundheit, die hier in dem Podcast super wichtig ist. Und ja, wie achtest du in diesen, das ist ja auch gemeint, ja, vielleicht auch stressigen Zeiten, die seit Februar, seit dem Titel Vize Miss Germany da sind, für dich aktuell, ja, mit deinen vielen Projekten auch nebenbei, ja, wie achtest du da auf deine mentale Gesundheit auch?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich ganz oft gesagt bekomme, Jule, mach nicht so viel und sei vorsichtig. Und ich dann ganz oft denke so, ah, die Leute wissen gar nicht, was ich irgendwie alles auch für meine mentale Gesundheit mache. Und da ist allen voran schon, dass ich in den letzten Jahren auch gemerkt habe, dass ich neben dem ganzen Extrovertierten, was man von mir wahrscheinlich, wenn man mich kennenlernt, und vielleicht auch, wenn man mich auf Instagram irgendwie sieht oder in Reden oder auf Vorträgen, dann wird man schon denken, boah, die Julia, die ist irgendwie voll die extrovertierte Person. Und was ich aber für mich festgestellt habe, dass ich auch eine sehr introvertierte Seite habe. Ich glaube, diese Persönlichkeitsmerkmal nennt man dann ambivertiert. Und dass ich merke, dass ich tatsächlich genauso viele Ruhezeiten auch brauche, um zum Beispiel meinen sozialen Akku wieder aufzuladen. Für mich sind manchmal so Tagungswochenenden super schön und ich habe da super Spaß dran und ich liebe es zu netzwerken. Und ich merke dann aber auch nach so ein paar Tagen, dass der Akku leer ist und dass ich dann einfach Zeit für mich brauche. Und das kann sein, dass ich mal auch irgendwie den ganzen Tag auf der Couch liege und irgendwie ab und zu auch mal ein Buch lese. Das würde ich gerne auch uns wieder öfter machen. Oder einfach dann spontan für mich entscheide, ich gehe mal 1 Stunde, 1,5 Stunden spazieren, höre Podcasts oder ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Also es war ganz oft so, dass ich an den Sonntagen, wenn ich irgendwie von der Tagung nach Hause gekommen bin, einfach mir irgendwie 16, 17 Uhr meine Saunatasche geschnappt habe, in die Sauna gefahren bin, da ein Buch gelesen habe und einfach komplett für mich alleine war. Da brauchte ich auch keine Gespräche, da wollte ich auch keine Unterhaltungen und habe mir dann einfach so Zeit für mich genommen. Ansonsten gibt es auch so Sachen wie, ich versuche morgens, wenn ich pünktlich aufstehe, manchmal ist es vor der Schule auch ganz schön schwer, immer irgendwie mir nochmal 5 bis 10 Minuten Zeit zu nehmen, manchmal auch 15, wenn ich ein bisschen mehr habe, irgendwie einen Kaffee zu trinken oder einen Tee und dabei löse ich ein Sudoku. Danach wahrscheinlich mal viele, aber ich liebe es, Sudokus zu lösen, weil das irgendwas ist, da bin ich dann auch irgendwie komplett in dem drin und kann mit allen anderen abschalten oder lass irgendwie einen Podcast nebenher laufen, aber versuche mir da immer wieder so Zeiten zu nehmen. Dann habe ich manchmal auch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, und merke, okay, jetzt bin ich nah am Ausbrennen, dann finde ich auch so Sachen wie Puzzeln oder Malen nach Zahlen, habe ich neulich mal gemacht. Das sind
Schön,
einfach
ja.
Sachen, die mir wirklich helfen, auch so diese ganzen vielen Gedanken aus den verschiedenen Bereichen, Beruf, Ehrenamt, ne, jetzt irgendwie Freiberuflichkeit, da irgendwie auch zu sortieren, beziehungsweise da auch mal komplett die loszulassen, damit ich dann wieder neue Energie habe, um ja auch alles, was ich so vorantreibe, auch vorantreiben zu können.
Schön, schön. Hast du auch sehr vielfältig jetzt geantwortet, was ja vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer tun können, wenn man sich einfach mal zu stressig fühlt und einfach auch mal alles zu viel ist. Vielleicht erstmal tief ein- und ausatmen, das in stressigen Situationen hilft sehr viel. Und dann einfach auch mal, ja, wie du schon sagst, einfach mal den Akku wieder aufladen, mal nichts machen und zur Ruhe zu kommen, einfach
Ja.
gelassener zu werden. Ja.
Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass die Leute sagen, ja, jetzt, ich kann mir jetzt irgendwie diesen halben Tag nicht nehmen, weil ich muss das und das schaffen. Und meine Erfahrung ist dann auch, dass ich denke so, ich ärgere mich ja gerade, dass ich irgendwie so kaputt bin und K.O. bin und würde jetzt sowieso nichts Produktives schaffen. Oder manchmal schiebt man ja auch so Aufgaben vor sich her. Und dann habe ich mittlerweile bewusst für mich entschieden zu sagen, okay, wenn du jetzt gerade keinen Bock hast, dann nimm dir aber jetzt auch bewusst die Zeit und ärgere dich nicht noch 1 Stunde darüber, dass du gerade schon wieder nichts schaffst und ärgere dich nicht noch, dass du immer noch auf der Couch liegst, sondern dann sag, okay, dann mache ich heute auch einfach nichts. Nimm dir Zeit für dich und dann genieß die aber auch. nämlich mit Sachen, die einem wirklich gut tun und sage, okay, dann gehe ich heute halt bewusst 3 Stunden in die Sauna. In der Zeit schaffe ich zwar nichts, aber ich bin dafür einen Tag später viel, viel produktiver und schaffe wahrscheinlich die Sachen, die ich irgendwie einen halben Tag vor mir hergeschoben habe, dann in einer Stunde, statt mich wieder 3 Stunden darüber zu ärgern, weil ich dann eben erholt bin. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut zu sagen, nee, diese Ausrede zu sagen, ich schaffe dann weniger, stimmt nicht, weil ich glaube, wenn man so Sachen so klassisch prokrastiniert, braucht man viel, viel länger, als wenn man einfach sagt, stopp, ich genieße jetzt, ich ruhe mich aus und später lege ich doppelt so schnell wieder die Zeit vor.
Absolut, Sauna, sehr empfehlenswert, nicht nur für die mentale Gesundheit, sondern auch natürlich körperlich. Da macht man gleich auch was dafür.
Ja.
ohne diese produktive Denkweise immer weiter zu fördern. Das kann nämlich auch gefährlich sein. Und du hast das Stichwort Stopp erwähnt, dass man einfach mal einen Stopp sagt oder vielleicht auch in diesem Synonym einfach mal Nein sagt. Und wie heutzutage finde ich es einfach super schwer, vielleicht auch mal dieses Tabu anzusprechen, das es noch gibt, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so viele Termine, aber ich fühle mich echt nicht gut. Aber ich will sie trotzdem wahrnehmen und es ist super wichtig für mich. Und einfach mal Nein sagen zu können, diese Fähigkeit auch zu entwickeln. Ja, wie sieht es bei dir aus? Schaffst du das oder hast du da auch noch mit zu kämpfen?
Geht. Ich glaube, was bei mir der Vorteil ist, ich habe ein ganz gutes Zeitmanagement oder ich kriege Sachen oder auch so komplexe Sachen recht gut auch dann schnell irgendwie geschoben und muss auch einfach meine ganzen Termine auch immer in meinem Kalender dokumentieren, sonst gehen mir die auch flöten. Ich habe mittlerweile aber auch gelernt, dass es tatsächlich, gerade wenn man sich mal nicht gut fühlt, es okay ist, auch mal zu sagen, hey Leute, ich muss den Termin leider absagen, ich schaff's heute nicht. Und gerade im Er, also beruflich ist es natürlich immer schwierig, ne? Also wenn du als Lehrkraft morgens im Bett liegst und denkst so, boah, fuck, ich habe Kopfschmerzen, dann denkst du so, aber eigentlich schreiben wir nächste Woche Klassenarbeit. Auch da habe ich für mich aber festgestellt, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich mit Kopfschmerzen, Migräne oder sowas mich in die Schule schleppe, weil dann ist es, bin ich auch nicht auf der Höhe, dann kann ich den Schülern auch nicht gerecht werden. Sondern dann denke ich mir, oder wenn man gerade so eine Erkältung verschleppt, dann bleibe ich lieber mal einen Tag zu Hause, kuriere mich direkt am Anfang richtig aus, bevor ich dann irgendwie 3 Wochen krank bin. Und gerade im Ehrenamt habe ich mittlerweile auch die Entspanntheit, dass ich ein unfassbar cooles Team habe. Also wenn ich merke, hey Leute, ich bin hier gerade irgendwie nicht auf der Höhe oder es werden mir gerade zu viele Veranstaltungen, wer kann mir Sachen abnehmen oder wie können wir das lösen? Dann hilft es einfach, dass rechtzeitig, es gilt ja auch für andere, die arbeiten, ne? Wenn du in einem Team arbeitest, das rechtzeitig kommunizieren, zu sagen, Leute, ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade überfordert, es wird zu viel. Das und das sind die Themen, die schaffe ich vielleicht nicht. Können wir als Team eine Lösung finden, wie wir uns die vielleicht aufteilen? Und wenn man ein gutes Team hat und gut miteinander arbeitet, dann findet sich da immer eine Lösung. Und das mag ich zum Beispiel sehr an meinem Ehrenamt, dass wir da einfach als Team auch sehr wertschätzend miteinander umgehen, sowohl ehrenamtlich bei uns im Vorstand, aber auch mit unseren Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, dass wir da irgendwie immer eine Lösung finden. Denn jeder hat so Phasen. Und wenn man die jedem gestattet, dann wissen sie auch genau, dass, okay, wenn du da mal so eine Phase hast, dann sind die Leute auch für dich da. Und das ist am Ende Geben und Nehmen.
Absolut. Und das ist, glaube ich, schönes Schlusswort für diesen Themenbereich, den wir ja erstmal persönlich mit bei dir Sport und mentale Gesundheit abschließen und gehen jetzt mal auf eine übergreifendere Ebene und zwar einfach auch die ganzheitliche Bedeutung von Sport und Bewegung, einfach auch besonders eben für junge Menschen und auch das Bildungssystem und die Veränderung, die du ja anstrebst, auch in diesem Fall. Und ja, da möchte ich auch einfach nochmal mit einem Zitat beginnen, das mache ich immer super gerne, dass man da auch einen Anhaltspunkt natürlich hat, das
Ich bin
ist
auch
klar.
gespannt, welches du rausgesucht hast.
Ja, ich glaube, das ist auch immer von der anderen Seite spannend, ja.
Ja, absolut.
Und zwar ist es das Zitat. Es soll ermöglicht werden, dass jedes Kind Zugang zu sportlicher Betätigung hat, unabhängig, ob es in einem Sportverein angehört oder nicht. Nur so lassen sich Hürden überwinden und Familien erreichen, die bisher ausgeschlossen wurden. Die Frage dazu: Wie planst du denn jetzt konkret diese Zugänglichkeit zu sportlicher Betätigung, auch unabhängig eben von der Mitgliedschaft im Verein, zu gewährleisten? Also was schlägst du da für ein Sportangebot in der Schule vor? Und ja, einfach, was willst du denn bei Bewegung neu denken?
Ich glaube, bei Bewegung müssen wir gar nicht so viel neu denken. Also gerade wenn wir im Bereich Kinder und Jugendliche sind, Kinder wollen sich bewegen. Also Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und wir müssen den nur zulassen und die Rahmenbedingungen schaffen, um das zu ermöglichen. Und jetzt bin ich natürlich sehr privilegiert groß geworden. Meine Eltern haben es mir ermöglicht, dass ich in den Sportverein gehen kann, haben mich 3-mal die Woche zum Training gefahren, haben mich am Wochenende zu den Wettkämpfen geschickt. Mir war damals gar nicht so bewusst, wie privilegiert das eigentlich ist. Und ich merke jetzt auch in der Tätigkeit als Lehrkraft, aber auch als Sportfunktionärin, dass eben diese Zugänge nicht alle haben. Und da müssen wir als Sport auch, glaube ich, selbstkritisch sein, also gerade als organisierter Sport. Wir erreichen nicht alle Kinder. Also das schafft vielleicht noch der Fußball, aber auch die sind nicht zu 100% divers aufgestellt. Und der große Ansatz und Vorteil, den ich sehe, und deswegen habe ich versucht, auch das Thema Bewegung mit Schule zu verknüpfen, ist die Schulpflicht, die wir in Deutschland haben. Denn die Grundschule, beziehungsweise dann auch die weiterführenden Schulen, ist der einzige Ort in Deutschland, wo wir zu 100% alle Kinder erreichen können. Und wenn wir da Bewegung und vielleicht auch Engagement für Bewegung als Selbstverständlichkeit integrieren, außerhalb von Sportunterricht, weil der einfach als Schulfach auch gesetzt ist, dann dem würde ich auch nicht rütteln. Der muss natürlich bedarfsgerecht ausgestattet werden mit Fachkräften, Räumlichkeiten und so weiter. Aber der Fakt Bewegung unabhängig von Sport, das würde ich an der Stelle mal trennen. Bewegung kann ja ganz viel sein. Bewegung kann zum Beispiel sein, dass wir es ermöglichen, dass Kinder bewegt zur Schule kommen, dass sie nicht zwangsläufig immer auf den Bus oder auf das Elterntaxi angewiesen sind, sondern dass wir kommunale Stadtplanung so denken, dass Kinder entspannt mit dem Fahrrad fahren können. Oder bei uns ganz cool, viele kommen jetzt auch mit dem Roller, gerade die Jüngeren. Das ist eine Form von Bewegung. Oder dass die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam in die Schule spazieren oder mit dem Fahrrad fahren. Oder es gibt Bewegungen wie den Beachy-Bus, wo gemeinsam so Radbusse quasi, also wo Eltern quasi vorne wegfahren und Kinder dann sich nach und nach mit ihrem Fahrrad in quasi in so eine Kolonne einreihen können. Das ist eine Form von Bewegung. Ich wünsche mir, dass wir Bewegung in alle Unterrichtsfächer integrieren. Also ich habe früher auch mal gedacht, ja, ist immer nicht so einfach, man hat ja nicht so viel Zeit und man muss einen Lehrplan schaffen, aber es geht. Es sind nur so kleine Methoden wie das mit den Smileys, was ich vorhin gesagt habe, dass man die verteilt oder dass die Kinder öfter mal an die Tafel kommen können, dort was anschreiben können. Manchmal sind es ja die kleinen Bewegungen und wenn das nur 10, 15 Meter sind, ist es, ach, der Körper ist aufgestanden, bisschen Sauerstoff ins Gehirn gepumpt und schon funktioniert es wieder besser. Oder es gibt Tage, wo ich merke, meine Schüler, die sind völlig unkonzentriert, irgendwie Freitag sechste Stunde. Und ich merke, mit denen ist gerade nichts anzufangen. Dann schicke ich die eine Runde auf den Hof, sag einmal Runden auf dem Hof rennen, kommt wieder her. Und danach sind wir viel produktiver. Also, es funktioniert und es geht, wenn man es denn will. Es gibt auch genügend Studien, die zeigen, dass sich auch Bewegung mit Vokabellernen in Fremdsprachen super gut verknüpfen lässt. Ich bin jetzt nicht die Expertin, aber es gibt da auch ganz viele Belege, dass das eben auch dazu führt, dass sich Vokabeln besser gemerkt werden können. Und wenn wir einfach ganz selbstverständlich Schule bewegter denken, dann verinnerlicht man auch. Also wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir in der Schule verbringen, von der ersten bis zur 10., 13. Klasse, je nach Schulsystem, da und du das jedes Jahr, jeden Tag irgendwie verinnerlicht bekommst, dass das einfach dazugehört, dann glaube ich, würden wir unseren Krankenkassen oder unseren Gesundheitskassen, wie man sie auch so schön nennt, am Ende eine ganze Menge Geld sparen. Und unterstützen könnte man das Ganze noch mit dem Ganztag. Das ist ja auch das, was uns ab 2026, was eine große Herausforderung sein wird. Wir haben ab 2026 den Rechtsanspruch auf Ganztag. Das bedeutet, dass in Deutschland jedes Kind von der ersten bis zur vierten Klasse, also das wird sukzessive erweitert, ein Recht also auf die Ganztagsbetreuung hat. Das heißt, Kinder werden zunehmend auch noch länger in der Schule sein. Das macht mir als Sportfunktionärin zum einen Sorgen, was mit dem Vereinssport passiert, weil sowohl Räume als auch Engagierte als auch Zeit wegbricht. Und auf der anderen Seite kann das aber eine ganz große Chance sein, wenn wir den Ganztag auch bewegt denken. Also wenn wir direkt versuchen, Sport in die Ganztagsbetreuung mit zu integrieren. Und da spreche ich nicht davon, dass wir irgendwie die nächste Basketball-AG oder Fußball-AG haben, sondern wir müssen überlegen, wie wir auch, damit wir diese zweite Peer Group erhalten, vielleicht diese Ganztagsangebote regional und kommunal denken, damit eben auch die Kinder in den Schwimmverein gehen können. Weil Schwimmen in der Schulturnhalle wird nicht klappen. Und wir haben auch ganz viele andere Sportarten, die in der Schulturnhalle nicht funktionieren werden. Wir haben auch eh nicht genügend Räume in Schule. Von daher müssen wir eh gucken, wie wir auch Vereine und solche Akteure mit einbinden. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir vorstelle. Wenn wir das einfach gemeinsam denken und da überlegen, wie wir das umsetzen könnten, zum Beispiel mit so Koordinatoren, dann könnte Schule für Kinder und Jugendliche in Zukunft deutlich bewegter sein.
Finde ich schön, finde ich spannend den Ansatz. Ich habe da einfach mal ein paar Nachfragen, weil ich da eben noch nicht so diese Erfahrung habe in diesem Bereich, weil ich, ja, sagen wir es mal so, noch nicht so lange eben aus dem Gymnasium raus bin. Deswegen interessiert es mich einfach, dass ich da einfach nochmal ein paar Fragen an dich stelle, die einfach so in den Kopf gekommen sind
Gerne.
bei mir. Konkret jetzt, wie sollen diese Kooperationen aussehen? Also hängen da, wie du auch schon gesagt hast, hängen da meistens dann immer Vereine regional dann zusammen? Und Möchtest du einfach die Kinder für die Vereine dann letztendlich auch langfristig gewinnen oder ist es dann immer nur im Rahmen Schule? Und ja, wie sieht es denn auch langfristig aus? Ist es dann ja eher Leistungssportförderung oder sollte es eher Breitensportförderung sein, dass die einfach die Kinder sich einfach ein bisschen auch mehr bewegen?
Ich glaube, das lässt sich gar nicht so pauschal beantworten. Also da gibt es ganz viele Szenarien. Das, was meine Wunschvorstellung wäre, wie man den Ganztag ausgestalten könnte, wäre, dass es in den Kommunen oder je nachdem, wie groß die Kommune ist, vielleicht auch regional, Koordinatoren gibt, die irgendwie an der Stadt oder in der Kommune ansässig sind, die im Blick haben, wie viele Kinder sind denn in der Ganztagsbetreuung an den einzelnen Schulen, die aber auch die Akteure im Ganztag kennen. Da gehören ja nicht nur Sport. Vereine dazu, ne? Also die kennen ihre Sportvereine, die kennen aber vielleicht auch ihre Kulturvereine, Musikschulen, alles, was irgendwie Ganztagsangebote schaffen könnte. Die kennen die und die haben aber auch Kontakt meinetwegen zum städtischen Busunternehmen. Und dann gibt es an der Schule A, gibt es halt eben 20 Anmeldungen, 5 Kinder davon wollen schwimmen gehen, 4 gehen zur Musikschule, 3 gehen in eine Theatergruppe. Das ist deren Wunsch. Und dann macht er das für Schule B, C auch und dann hat er am Ende vielleicht 15 Kinder, die in den Schwimmverein gehen wollen. Und dann sagt er, okay, wie schaffen wir das? Okay, wir legen eine Busroute von A, B, C, dann werden die Schüler nach der Schule eingesammelt, weil meistens geht es um den Nachmittag. Und dann werden die mit dem Busunternehmen zum Schwimmverein gebracht. Da ist dann der ortsansässige Schwimmverein, Trainer, Engagierter, was auch immer. Die können dann da ihre Ganztagsangebote machen. Und optimalerweise gibt es natürlich irgendwann, wenn die Kids dann aus der 4. Klasse ausscheiden und es vielleicht das Ganztagsangebot nicht mehr gibt, die Möglichkeit, wenn sie dann vielleicht auch alt genug sind, dass sie von der Schule alleine in die Schwimmhalle fahren können, dann Vereinsmitglied zu werden. Also natürlich soll das auch ein Bindungsinstrument werden für diejenigen, die sich im Ganztag engagieren, weil das sind ja auch die Angebote, wo man später hingeht, wenn man das fortführen möchte. Oder und das kann dann zu einem Leistungssport führen, ne? Also wenn du da richtig Bock drauf hast und sagst, geil, ich will das machen, dann kannst du natürlich dann irgendwann auch Schwimmwettkämpfe machen. Wenn du aber sagst, nee, ich habe einfach Bock zu schwimmen, weil ich das irgendwie cool finde, mich im Wasser zu bewegen, dann hängt das natürlich auch immer ein bisschen mit dem an, der das Angebot macht, oder du machst es halt als Individualsport weiter. Also am Ende geht es mir nicht darum, dass wir neue Olympiasieger und Siegerinnen schaffen, sondern jeder darf Sport so ausleben, wie er das möchte. Entweder mit einem Leistungsanspruch oder ohne Leistungsanspruch. Wichtig ist, dass wir uns bewegen. Und das wären so Maßnahmen, so könnte ich mir eine Ganztagsbetreuung vorstellen. Wir können, also uns fehlen da definitiv Trainerinnen und Trainer. Das heißt, wir müssen als Sport natürlich auch schauen, wie sich Vereine professionalisieren können, dass wir vielleicht hauptamtliches Personal haben.
Absolut.
Auf der anderen Seite kann man aber auch so Konzepte nutzen wie die Freiwilligendienste, sei es ein FSJ oder ein BFD, wo wir Vereine eben mit solchen Stellen auch befähigen oder dann halt auch junge Menschen befähigen, anderen jungen Menschen Sport nahezubringen. Und dafür brauchen wir aber rechtliche Rahmenbedingungen. Die sind aktuell schwierig und wenn man sich die Haushaltslage im Bund anguckt, noch schwieriger.
Ja, spannend. Und da einfach nochmal auch auf einzelne Punkte von dir angesprochen. Du hast auch einen angepinnten Beitrag auf deinem Instagram-Profil. Und da nennst du unter anderem auch einen Punkt, dass Zeit und Raum für zeitgemäße Angebote geschaffen werden soll. Jetzt nicht auf die Ganztagsschule fokussiert, sondern ganz blöd gefragt, auch auf die Zeiten vormittags. Willst du denn im Lehrplan irgendwie was anderes reinschreiben? Also, dass du, was weiß ich, im Turnunterricht statt Aufschwung jetzt einfach Lacrosse 3 versus 3 spielst oder vielleicht auch eine Art Paddle, so dieses zeitgemäße, diesen neumoderneren Sport reinbringst? Oder ja, willst du weniger Vorgaben für Lehrer und eben mehr Freiraum für eben zeitgemäße Angebote schaffen? Also, wie kann ich mir das genau konkret vorstellen?
Ich sehe, du bist sehr gut vorbereitet, was meine Beiträge angeht. Ich glaube, das Zitat, was du da gerade rausgesucht hast, also der Beitrag, der bezieht sich auf das Sch System Schule ganzheitlich. Wenn ich als Mathelehrerin sehe, was ich Kindern tagtäglich beibringen muss, dann sprechen wir da von Dezimalzahlen, schriftlich dividieren, von Wurzelfunktionen, ne, in den anderen Fächern, Ohmsche Gesetze, Gedichtsinterpretation, Sprachen, whatever. Und dann kommt ganz auf die Frage, Frau Schneider, wofür brauchen wir das denn? Dann sitze ich da und denke so, fürs Abitur vielleicht, für den Abschluss und danach wahrscheinlich nie wieder. Also die meisten Leute von uns, ich weiß nicht, kannst dich ja selber mal fragen, wann hast du denn das letzte Mal 2 Dezimalzahlen miteinander schriftlich dividiert?
Ja, nee.
Genau, 6. Klasse vermutlich. Weil selbst danach machst du es nicht, ab 7. Klasse wird der Taschenrechner eingeführt und genau dann machst du das, nämlich dann den Taschenrechner. Es ist auch, ich will auch nicht sagen, dass wir das gar nicht mehr machen müssen. Mir geht es darum, das Prinzip zu verstehen, aber das sind keine zeitgemäßen Methoden mehr. Wir schreiben ja heute auch keine oder nur noch wenige Briefe, weil wir E-Mails schreiben. Und das kam ja auch irgendwann mal. Und wir haben auch irgendwann hatten wir eine Rechentafel und mittlerweile nutzen wir einen Taschenrechner. Und so entwickeln sich Sachen weiter. Und unser Bildungssystem hat aber einfach den großen Nachteil, dass das Grundkonzept Bildungssystem aus Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Und ganz viele Curricula und ganz viele Systeme und Methodiken bauen auf diesen Grundzügen auf. Und wenn wir uns PISA angucken, ist ja immer so ein Buzzword, der nächste PISA-Schock wird kommen und der nächste und der nächste und der nächste. Und dann fragt man sich immer, was nimmt mir denn aus diesen Ergebnissen? Also wir merken, wir werden immer schlechter in den Ergebnissen bei PISA. Und wenn man sich andere Studien heranzieht, dann zeigen die, dass unsere Kinder und Jugendlichen immer kompetenter werden. Also die haben einfach Kompetenzen. Dadurch, dass unser Bildungsniveau insgesamt in Deutschland steigt, haben wir grundsätzlich mehr junge Menschen, die kompetenter sind als früher, wann auch immer früher ist. Und die haben aber immer schlechtere Ergebnisse. Und das, obwohl wir seit Jahren ja das Gleiche abfragen. Und dann kann man sich ja schon fragen, wie können denn immer kompetentere Menschen bei den gleichen Prüfungssachen immer schlechter abschneiden? Und die einzige logische Quintessenz, die ich für mich daraus ziehe, das ist, dass wir junge Menschen weder mit dem Inhalt noch mit der Methodik erreichen. Das heißt also, sowohl die Inhalte sprechen junge Menschen nicht mehr an, weil wann lernen wir am besten? Das haben wir vorhin beim Sport schon gehabt, wenn wir intrinsisch motiviert sind. Und nicht, wenn du sagst, hier ist deine Note, das ist das Abitur und so weiter, sondern wenn du Bock drauf hast, wenn dich was interessiert inhaltlich oder wenn die Methode geil ist. Und an den beiden Sachen, das sind Stellschrauben, den können wir in der Schule schrauben. Und wenn ich einen Wunsch hätte für unser Bildungssystem, würde ich es komplett neu denken. Ich würde darüber nachdenken wollen, brauchen wir Schulfächer? Vielleicht bedingt am Anfang in der Basis, damit du die Basissachen lernst. Dann würde ich später viel lieber projektorientierter unterrichten. Ne? Also sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam ein Startup gründen. Lass uns doch gemeinsam mal überlegen, wie wir jetzt ein kleines Umweltprojekt starten, whatever. Und daran verschiedene Sachen irgendwie erlernen. Da kriegst du Mathematik unter, da kriegst du Kunst unter, da kriegst du meinetwegen auch Sport unter, da kriegst Biologie unter. In verschiedenen Projekten, das wissen wir, das funktioniert, wenn man das will. Und dafür brauchen wir aber Zeit. Und Zeit kriegen wir nur dann, wenn wir alte Sachen rausschmeißen. Und deswegen brauchst du da, glaube ich, ein komplettes Umdenken. Ich würde gerne auch darüber nachdenken, wenn wir darüber reden. Noten, das ist ja auch immer so ein Thema, es wird viel diskutiert. Oh Gott, wir brauchen Noten für die Vergleichbarkeit. Ich als Lehrkraft kann sagen, so richtig vergleichbar sind die nicht. Ich glaube, die Noten, die wir in Offenbach geben, sind andere als die, die irgendwie in Mainz oder sonst wo gegeben werden. Es wird ja auch viel immer diskutiert, wenn du dein Abitur da und da gemacht hast, ist es nicht vergleichbar mit dem Abi in Bayern. Also wofür braucht man diese Vergleichbarkeit wirklich? Und ich sehe die Nachteile, also die Nachteile von Noten deutlich größer und schwerwiegender als die Vorteile von Noten. Denn der allergrößte Nachteil, den ich bei Noten sehe, er macht unfassbar viel Druck. Wir setzen Kindern und Jugendlichen mit den Noten Druck aus. Wir setzen Lehrkräften Druck aus, weil sie das schaffen müssen. Die müssen noch eine Klassenarbeit schreiben. Fünf Klassenarbeiten in einem Schuljahr. Muss noch Leistungskontrolle machen, muss noch mündliche Noten geben. Und jedes Kind sagt, boah, jetzt habe ich hier nur eine 3 plus, warum ist es keine 2 minus? Oh Gott, jetzt kriege ich wieder Ärger von meinen Eltern. Das heißt, wir machen bei Kindern Druck, wir machen bei Lehrern Druck und wir machen bei Eltern Druck. Und dass Druck kein gutes Mittel für Motivation ist und für gute Leistungen, das wissen wir, glaube ich, alle. Und deswegen würde ich gerne auch Noten abschaffen. Und da gibt es ganz viele Sachen an Schule, wo ich denke, wir wissen eigentlich alles. Es gibt ganz viel über Sachen, die einfach wissenschaftlich auch fundiert sind. Bestes Beispiel, wir sprechen immer davon, wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit. In Deutschland hängt der Bildungserfolg vom Portemonnaie der Eltern ab. Aladin Elmar Falani, sehr renommierter Soziologe, schreibt in seinem Buch Mythos Bildung, was sehr zu empfehlen ist, das dreigliedrige Schulsystem verstärkt diesen Effekt. Deutschland und Österreich sind die einzigen beiden Länder, die noch ein dreigliedriges System haben. Warum schaffen wir das nicht ab? Warum gibt es nicht die Schule für alle, wo wir dann verschieden nach individual Interessen auch differenzieren können, verschiedene Niveaus anbieten können? Wir schaffen es nicht mehr mit einem System irgendwie alle, das so, ne? Das klappt. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen in Deutschland, dass wir das einfach mal angehen und sagen, hey, haben wir zwar schon immer so gemacht, aber so wie wir es schon immer gemacht haben, sind wir nicht mehr erfolgreich und wir brauchen hier einen Change und vielleicht auch den Mut, mal was anders zu machen. Vielleicht geht es auch mal schief und dann sagen wir, okay, machen wir es nochmal anders. Aber es so zu lassen, wie es jetzt ist, kann für mich eigentlich keine Option sein.
Spannend. Und ja, also was mir da in den Kopf kommt, ah, innovativ ist super, aber in Deutschland gibt es halt Bürokratie, einfach sehr viele Hürden dafür. Und das ist einmal die Politik, wo du zwar schon engagiert bist, das ist klar, aber dann denke ich auch noch da an die ganzen Ministerien und die Leute darin, die natürlich wahrscheinlich auch überfordert sind und nicht wissen, okay, was machen wir denn jetzt am besten? Und ja, ich war auch öfter mal im Sportjournalismus unterwegs und dann macht man halt gerne einfach das, was schon immer geklappt hat.
Ja, und das ist halt so bitter,
Dieses
ne?
Denken, weißt du?
Ja, das
Ja.
ist halt das, was wir schon, also, ne? Ich bin damals auch bei Miss Germany angetreten und habe gesagt, natürlich ist es kompliziert und der Föderalismus macht es bei weitem nicht leichter. Aber nur weil es kompliziert ist, sich diesem wichtigen Thema Bildung von jungen Menschen nicht anzunehmen, kann ja keine Option sein. Also, wir
Absolut.
müssen doch irgendwann verstehen, dass das, was wir tun, so nicht mehr funktioniert. Und dann wird ja auch immer gerne auf die Politik geschimpft. Jetzt habe ich mittlerweile aber auch viele Freunde in der Politik und bin auch im guten Kontakt mit vielen Abgeordneten. Bevor wir immer auf Politiker schimpfen, muss, glaube ich, auch jeder Einzelne für sich mal überlegen, was er dazu beitragen kann, dass Schule besser wird und Bildung besser wird. Und da gibt es ganz viel, weil wir sind uns als Gesellschaft auch gar nicht einig, wo wir hinwollen. Ne, bestes Beispiel sind auch immer die Bundesjugendspiele. Da wird immer ein Riesentrara gemacht, Leistung abschaffen, soll es nicht mehr geben. Die anderen sagen, ja, bloß keine Bundesjugendspiele mehr. Dieser Leistungsgedanke. So, also da ist doch die Gesellschaft schon gespalten. Und wir müssen uns als Gesellschaft schon einfach auch mal fragen, wo wollen wir denn hin? Welche Gesellschaft wollen wir sein? Was ist denn unsere Vision? Und dann kann ich ja noch bei mir im ganz Kleinen anfangen. Bin ich vielleicht selber Lehrkraft? Habe ich Kinder, die zur Schule gehen? Aber bin ich vielleicht nur der Onkel oder die Tante von jemandem, der zur Schule geht? Oder wie auch immer, bin ich Entscheidungsträger in einer Kommune oder habe ich eine Firma oder was auch immer? Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass Schule besser wird. Ich kann als Elternteil auch mal aufhören, immer auf den Lehrern rumzuhacken. Ich kann als Elternteil auch darauf achten, dass ich meinem Kind nicht so viel Leistungsdruck mache. Ich kann mein Kind unterstützen. Ich kann als mittelständisches Unternehmen auch vielleicht überlegen, ob ich nicht in der Schule auch mal entweder einen Ausflug unterstütze, vielleicht finanziell, oder vielleicht beim nächsten Berufsorientierungstag auch mal mein Unternehmen vorstelle oder meinen Job vorstelle. Ich kann als Kommunalvertreter vielleicht auch überlegen, was können wir denn machen, um vielleicht unsere Turnhallensituation besser zu machen, damit Schulen mehr Sportunterricht machen können. Also ich glaube, jeder Einzelne, unabhängig davon, ob er eigene Kinder hat oder nicht, kann dazu beitragen, dass Schule und dass Bildung in Deutschland besser wird. Und da hilft es immer viel zu sagen, die Politiker kriegen es nicht hin. Ja, die müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass es sein kann, aber jeder andere kann zumindest einen kleinen Teil dafür tun. Und wenn jeder schon einen kleinen Teil tut, dann ist es am Ende schon ein großer Teil, der Schule auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen deutlich entspannter machen würde.
Ist plausibel und nochmal zu dem Punkt auch mit den Noten. Es wird ja auch immer häufig diskutiert und natürlich als Schüler, wenn du sagst, ah, hier ist immer der Druck da und ich muss immer gute Noten haben, vielleicht, ah, wenn ich eine 1-0 habe, mache ich das Medizinstudium, wenn ich eine 1-1 habe, was weiß ich, gehe ich in Pharmazie und das ist einfach so eine klassische Einordnung, die ich einfach nicht sinnvoll finde, auch wenn ich jetzt kein 1-Schüler war, aber diese Einordnung auch mit den Noten, weil was für mich in den Sinn kommt, ich habe da einen guten Beitrag auch gehört von Professor Harald Lech, der ist Physiker. Ich weiß nicht, ob du den Beitrag schon mal gesehen hast. Ich schicke ihn dir einfach später nochmal zu und packe ihn auch in die Shownotes. Da können die Zuhörer und Zuhörer auch nochmal da reinschauen. Auch nochmal über das Bildungssystem gesprochen. Und wichtig ist einfach, ist praktisch wieder zu lernen, warum mache ich das Ganze? Und da fand ich ganz spannend, der Ansatz. Ja. Tu es einfach nochmal in die Shownotes, da kann jeder für sich selbst nochmal ja, die
Vielleicht
Argumente
ganz
da
passend,
hören.
vielleicht ganz passend dazu, vielleicht kannst du den auch mit verlinken, würde ich auch nochmal schicken. Einen sehr guten Beitrag von Ferdinand Stäbner, Uniprof in Osnabrück. Der forscht sehr viel zum Thema selbstreguliertes Lernen. Und der hat auch, das war so das erste Reel, wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin, hat auch sich zum Thema Noten geäußert und hat auch gesagt, ne, die Nachteile von Noten sieht er auch überwiegend schwieriger als die Vorteile von Noten. Und man wird ja dann, wenn man behauptet, dass man Noten abschaffen könnte, um den Druck rauszunehmen, sehr häufig gefragt, was wäre denn die Alternative? Weil meine Schüler, wenn ich die fragen würde, Noten ja oder nein, sagen die schon, doch, wollen wir behalten, weil wir wollen ja wissen, wie gut wir sind. Und dann kommt immer das Argument mit der Vergleichbarkeit. Und was ich einen total spannenden Gedanke finde, ist, und wenn man sich mit Leuten aus der Wirtschaft unterhält, mit Arbeitgebern, mit Geschäftsführern, und ich dann, da frage ich mittlerweile zunehmend häufiger und sage, wie wählst du denn deine neuen Mitarbeitenden aus? Guckst du auf die Noten? Und sage, nee. Noten sind egal, die gucken vielleicht noch auf die Fehltage und ansonsten sagen die, ich gucke mir an, vielleicht, was die für ein Arbeits- und Sozialverhalten haben, und ansonsten spreche ich mit denen. Ich frage die, was die können, was die nicht können. Und am Ende muss der Mensch irgendwie cool sein und die müssen die Kompetenzen mitbringen, die ich für meinen Job hier brauche. Und vielleicht können wir ja dahin gehen und zu sagen, okay, natürlich wollen wir Kindern eine Rückmeldung geben und wir wollen natürlich auch am Ende, dass die irgendwie was gelernt haben und wir wollen es auch nachweisen, dass sie das gelernt haben, weil wir wollen die ja für den Arbeitsmarkt oder für die Gesellschaft fit machen. Aber vielleicht muss es halt eben nicht ein Notensystem sein, was völlig random von Lehrern festgelegt wird, wann wer wie welche Note für welche Inhalte bekommt. Das ist ja wirklich nicht vergleichbar, weil das macht ja jeder anders. Aber vielleicht kann man gewisse Kompetenzen festlegen. Und je nachdem, in welchem, wie intensiv du diese Kompetenz belegt hast, hast du halt ein Zertifikat. Ne? Also, so wie, und dann hast du das in deinem Portfolio. Und wenn du dich auf einen Job bewirbst, gibst du dein Portfolio ab und der blätterst es durch und sagt, ah, cool, geil, das hast du gemacht, cool. Ne? Irgendwie hier, du hast Ahnung, Projektmanagement, top, weil du hier projektorientiert unterrichtet hast. Ach, geil, du bist ein mega Ass in Chemie. Du hast quasi hier, bis zu den und den Sachen hast du in Chemie alles durchgearbeitet. Ah, ich sehe aber, okay, Englisch ist vielleicht nur Sprachzertifikat, weiß ich nicht. Und das können wir doch mit Zertifikaten machen. Und dann sagen wir, alles ist so viel Aufwand. Ich glaube, es ist nicht viel mehr Aufwand als das, was wir jetzt betreiben. Es ist nur anders. Und anders macht natürlich immer Angst und schafft Unsicherheit. Und da müssen wir eigentlich ran. Wir müssen sowohl Lehrern, Eltern, als auch Schülern, als auch dann Arbeitgebern, Universitäten, die Angst nehmen, dass nur wenn die Noten weg sind, wir einfach andere Methoden schaffen müssen. Und bis jetzt hängt man immer sehr, sehr viel an diesen Noten, weil die einem irgendwie Sicherheit geben, weil wir die halt schon immer so haben und jeder von uns das so kennt und man auf Veränderung halt nicht so Bock hat. Und Veränderung bedeutet Unsicherheit, aber vielleicht deswegen sage ich, müssen wir mutig sein. Wir müssen es einfach mal ausprobieren.
Ja, und was mir da in den Sinn kommt, bezüglich Noten etc. oder Bildungsabschlüsse, immer diese Hard Skills und Soft Skills. Also Hard Skills bedeutet, ah, du hast eben diesen Studienabschluss, was weiß ich, du hast diesen Notendurchschnitt, und Soft Skills, ah ja, das gehört einfach nochmal dazu. Wie du es gerade eben gesagt hast, wie wählt man denn die Menschen aus, die bei einem arbeiten sollen? Eben nicht mehr an den Hard Skills. Prinzipiell, die sind natürlich auch wichtig, aber weil du da einfach eine Grundlage mitbekommst, die wichtig ist, auch fürs Denken. Aber Soft Skills sind heutzutage viel, viel wichtiger. Und dass man einfach dieses Denken vielleicht einfach mal dreht, dass Soft Skills, eigentlich untergestellt sind. Nee, das ist heute nicht mehr so.
Ja, und vor allem, warum machen wir denn, also, ne, wenn du sagst, Hard Skills sind wichtig, da stimme ich dir zu, zumindest in einem gewissen Rahmen, aber die werden ja auch nicht durch Noten ausgedrückt. Also, die Kinder, die in der Schule gute Noten haben, sind die, die gut auswendig lernen können, weil das ist das, was ich abprüfen kann. Und das sind die, die irgendwie gut antizipieren können, was der Lehrer gut abprüfen kann. Also, ne, also, das sind nicht die kreativen Köpfe, das sind nicht die, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, das sind nicht unsere nächsten Elon Musk, die irgendwie kreative Ideen schaffen, die unsere Wirtschaft voranbringen, die vielleicht auch irgendwie mal neue Innovationen bringen. Das sind meistens die, die hinten runterfallen. Und wenn wir uns erfolgreiche Menschen angucken, sind das oft nicht die, die 1.0, 1.2, 1.3 in der Schule hatten, sondern das sind oft die, die sagen, boah, Alter, 3 und 4, ich bin froh, dass ich da raus war, weil die schon immer irgendwie out of the box waren, schon immer so ein bisschen unangepasst, schon immer mal irgendwie das Leben auch mal aus einer anderen Perspektive gesehen haben. Und das ist halt aber das, was wir in Schule gerade vermeintlich nicht gebrauchen können, weil das ja das ist, was Schule unangenehm macht. Wenn du bei 30 Leuten 5 hast, die aus der Reihe tanzen, dann sind das die, die den Unterricht stören. Und das sind dann oft auch die, die die schlechteren Noten haben. Und das wären aber wahrscheinlich genau die 4, 5, die wir brauchen, damit wir irgendwann Krebs heilen können, damit wir irgendwie autonom fahren können und unsere Energiekrise und den Klimawandel lösen können. Also das ist so ein bisschen das sind oft die, die auch im Schulsystem hinten runterfallen. Und das sind
Genau.
aber genau die, die wir als Gesellschaft vielleicht brauchen würden.
Ja, absolut. Und da wiederum auch nochmal die Empfehlung von den beiden Videos wahrscheinlich. Einmal dein Video und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, mit den kreativen Köpfen. Das Video schaut es euch unbedingt an, auch von Harald Lech. Fand ich sehr inspirierend zu den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Und natürlich, ich möchte einfach noch auf diesen angepinnten Beitrag zurückkommen. Auch zum Abschluss, wir haben es bald geschafft, wenn es natürlich sehr impulsiv ist, auch die ganzen Bildungsthemen. Es kann vielleicht auch auf einen Schlag sehr viel sein, jetzt auch mit den ganzen innovativen Ideen. Ich finde es einfach nochmal wichtig, dass man ja vielleicht am Ende nochmal kurz zusammenfasst. Da kannst du dir schon mal die Herausforderung stellen, wie schaffst du das? Ich bin mir da sicher, auch als Funktionärin weißt du, wie du das auch in kurzer Zeit pitchen kannst. Aber einfach nochmal zwei detaillierte Fragen, und zwar, du bevorzugst auch einen projektorientierten Unterricht. Was wäre das denn in dem Fall genau, das, was wir besprochen haben? Wie kannst du das denn genau schaffen? Also erklär da einfach mal ein paar Projekte, die du auch vielleicht dir überlegt hast.
Also, ich kann die gerade nicht umsetzen, so richtig, weil es das halt nicht so richtig gibt in der Schule, aber an einem Beispiel könnte man es vielleicht mal versuchen durchzuexerzieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, man könnte sich zum Beispiel überlegen, Kinder, weiß ich nicht, 9. Klasse, Der große Traum ist es ja immer irgendwie, wenn du fragst, was wollen sie werden? Die meisten wollen irgendwie Influencer werden, wollen ein Startup gründen, weil das irgendwie das ist, was gerade so ein bisschen en vogue ist. Dann gibt es vielleicht aber auch andere Kinder, die sagen, eher handwerklich, lass doch die Kinder mal ein Unternehmen gründen. Ob das jetzt so eine Influencer-Karriere ist, ob das ein Handwerksbetrieb ist oder whatever, IT-Betrieb, alles denkbar. Der andere will vielleicht Künstler werden, aber für irgendwas brauchst du immer irgendwie so ein Business, was dahinter steckt. Es ist eine Freiberuflichkeit, es ist ein Gewerbe. Und allein da haben wir ja schon den Ansatz, ne? Also für die verschiedenen Individualinteressen brauchst du offensichtlich Wissen, ne? Da musst du wissen, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Freiberuflichkeit, was ist der Unterschied zwischen einem Gewerbe, wann gründest du eine GmbH? Da hast du schon super viel Wissen, was wahrscheinlich sonst im Politik- und Wirtschaftsunterricht irgendwann drankommen könnte. Dann hast du das schon, lass die doch mal recherchieren. Was brauchst du denn für deinen Berufswunsch? So, dann haben die sich vielleicht entschieden, ne? Dann würde ich die den Weg weitergehen lassen. Okay, wenn du jetzt, nehmen wir mal den jungen Menschen, der Influencer werden möchte. Das ist also der Wunsch von allen, die wollen irgendwie erfolgreich auf Instagram werden oder auf TikTok oder whatever. Ja, was brauchen die denn dafür? Okay, wir müssen uns mal Gedanken machen, wann bin ich denn erfolgreich? Und dann müssen die sich wahrscheinlich mit dem Algorithmus auseinandersetzen. Die müssen sich mit der Plattform auseinandersetzen. Die müssen sich mit Videoskills auseinandersetzen, mit Fotoskills auseinandersetzen. Dann wird sicherlich auch der Datenschutz eine Rolle spielen, ne? Also dann wirst du wahrscheinlich auch nicht darum kommen, aktuell dich irgendwie mit KI auseinanderzusetzen, weil die dir natürlich super viel Arbeit abnimmt. Und dann werden sie wahrscheinlich schon merken, dass da viel Zeit drin steckt, ne? Und irgendwann musst du ja auch merken, okay, wenn ich viel Zeit drin stecke, der muss ja auch ein Wert dahinter stecken, damit ich davon leben kann. Was muss ich denn verdienen als Influencer, damit ich davon leben kann? Dann bist du dann weiter, dann sagst du, okay, was brauchen wir denn? Okay, ich brauche irgendwie eine Wohnung. Was kostet denn so eine Wohnung, Miete, etc.? Ne, und
Super.
dann sagst du, okay, am Ende brauche ich vielleicht das und das Gehalt. Wie kriege ich das rein? Über Kooperationen bei Instagram. Gut, wie gehe ich das an? Ich muss also offensichtlich netzwerken. Ich muss Leute anschreiben. Ich muss mich selber vermarkten oder das, was ich tue, vermarkten. Ich muss mich also mit Marketing auseinandersetzen. Ich muss mich aber auch damit auseinandersetzen, dass wenn ich jetzt ein Kooperationsangebot habe und die sagen, hier, du kriegst hier unser Produkt und meinetwegen X Euro als Gegenleistung. Wir wollen aber, dass du das machst. Ne, dann musst du rechnen und sagen, wenn ich das mache, sind das irgendwie 3 Tage. Ich kriege aber irgendwie nur 150 Euro und ein Shampoo. Ist es das wert? Ne, und am Ende geht es dann darum, okay, jetzt habe ich irgendwie was eingenommen, jetzt muss ich das versteuern. Oh Gott. Ne, also was bedeutet denn Steuer? Was brauche ich denn an Fixkosten? Also, und das sind alles so Sachen, die sind doch aus der Lebensrealität. Und nicht, ob ich im Supermarkt 23 Melonen einkaufen gehe und davon 3% irgendwie kaputt gegangen sind, so. Das ist nicht Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen, aber irgendwie berufsorientiert oder irgendwas für die Zukunft oder mit Social Media irgendwie Sachen, die sie eh jeden Tag zu tun haben, damit kriegen wir sie vielleicht. Und dann hast du auch diese intrinsische Motivation. Ah, es ist ja gar nicht so einfach, Influencer zu werden. Vielleicht ist doch cooler, irgendwie Arbeitnehmer zu sein oder Handwerker zu werden, weil ich dann einfach ein sicheres Gehalt habe. Ich bin krankenversichert. Ich kriege meine Rentenpunkte. Also, und das ist schon auch Wissen, was Kinder und Jugendliche sich wünschen. Also gerade Jugendliche wissen genau, dass sie eigentlich Steuern bräuchten, Miete bräuchten, Versicherungen bräuchten, Investitions, ne? Also wie lege ich, ne? Wo kann ich investieren? Was mache ich mit meinem Geld? Das wissen die schon und die wissen auch, dass sie es in der Schule nicht lernen. Und dann haben wir wieder diese Ungerechtigkeit. Das hast du ein Elternhaus, die es dir beibringen. Top. Hast du aber ein Elternhaus, die dir das nicht beibringen. Flop. Und
Absolut.
so stelle ich mir projektorientierten Unterricht vor, dass das immer irgendwie weitergeht, dass sich neue Fragen aufbauen, die dann wieder irgendeine Kompetenz, eine Perspektive aus einer anderen Fachrichtung brauchen. Und je nachdem, wie du das Unternehmen aufbaust, ne, kannst du ja irgendwie, die anderen wollen vielleicht was Künstlerisches machen, hast du eher die künstlerische Schiene drin, die anderen wollen was aus der IT machen, hast du die Informatik drin. Und da kriegst du, glaube ich, ganz, ganz viel rein. Und das ist nur ein Projekt und da kann es ja ganz viele geben.
Ja, absolut. Und ich kann mich da auch sehr gut drin wiedererkennen, weil ich habe das Ganze im Gymnasialweg, Werdegang auch so genauso gemacht und bin jetzt natürlich auch in den täglichen Herausforderungen einer Selbstständigkeit, die unter anderem diesen Podcast natürlich auch ja, mit einbezieht und genau auch die ganzen Sachen, die du erwähnt hast, auch eine Rolle spielen. Und wenn da die Familie drumherum noch keine Erfahrung gemacht hat, ist es einfach eine Sache, wo du Zeit reinstecken musst, die
Absolut,
ich halt
ich komme aus einer
jetzt.
Beamtenfamilie, ich weiß genau, was
Ja.
du meinst. Die Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit, gerade genau das gleiche Fragezeichen. Und da muss man sich halt irgendwann selber reinarbeiten.
Genau. Und das war jetzt sehr ganzheitlich nochmal auf Schule. Letzter Punkt, nochmal ein bisschen mehr auf diese Sportkomponente, die wir natürlich auch hier sehr wichtig angesprochen haben, ist eben ein weiterer Punkt, den du an Schule gerne ändern möchtest, ist, dass du eine tägliche Bewegungsstunde einführen möchtest. Das hast du auch schon vorher gesagt, dass die nicht on top ist oder eben noch on top auf die Sportstunde. Oder ja, wie kann ich mir das da nochmal vorstellen? Erklär nochmal ganz kurz dieses Konzept, ob du in einem anderen Fach dann einfach weg was wegnehmen möchtest oder wie du das einfach auch in Fächer auch integrieren möchtest.
Wegnehmen oder nicht schenken. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwelche anderen Fächer unwichtiger sind oder nicht, aber wir können ja mal drüber nachdenken, ob wir die Schule nicht 7:45 Uhr starten lassen, also oder lass sie 7:30 Uhr irgendwie eine Ankunftszeit haben und dann ist aber irgendwie der Schulhof offen, die Turnhalle offen und die Kids können sich da erstmal bewegen. Also ich glaube, dass wir mit diesen 3 Sportstunden, die im Curriculum stehen, die ja als Sportunterricht drin sind, die ja oft auch nur 2 Stunden sind, weil wir gar nicht genügend Sportlehrer haben und genügend Räume, nicht ausreichen. Weil wir wissen ja, ne, um in ein Training zu kommen oder eine regelmäßige Bewegung, brauchen wir täglich Bewegung. Und die Studienlage zeigt auch, Kinder bewegen sich zu wenig, die meisten schaffen auch die WHO-Empfehlung nicht und so weiter. Und deswegen einfach eine tägliche Bewegungsstunde. Und vielleicht sind das 45 Minuten am Schultagesanfang, dass man mit Bewegung startet. Vielleicht ist die aber auch mittendrin. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, das muss so und so sein. Wir müssen aber uns darauf verständigen, dass Kinder täglich Bewegung brauchen. Und deswegen müssen wir die integrieren. Und dann müssen wir uns gucken, was ist uns das wert? Ist es uns das wert, dass die Kinder deswegen länger in der Schule bleiben? Wenn wir den ganzen Tag haben, können wir das vielleicht eh machen, weil die dann eh länger in der Schule bleiben müssen. Dann können wir auch den Schultag strecken. Oder ist es uns vielleicht auch wert, dass wir dafür andere Sachen weglassen? Das bin ich aber nicht diejenige, die es entscheidet. Ich bin aber diejenige, die sagt, wir brauchen tägliche Bewegung. Und es gibt verschiedene Modelle, wie man das ausgestalten könnte.
Ja, und ich kann dir auch genau sagen, warum ich das wichtig finde und gut, dass du das ansprichst, gut finde, dass du das auf jeden Fall ansprichst und auch diese Mission hast, weil ich eben weiß, okay, von mir selbst, ich habe zwar das Privileg, auch wie du gehabt, vielleicht sportlich aufzuwachsen in einem Verein, nebenbei immer Fußball zu spielen. Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, Radball war auch mal dabei, Tennis ein halbes Jahr lang, Schwimmen auch und bin dann beim Fußball geblieben letztendlich. Aber dass du halt eben mit dem Fußball, mit dem Vereinssport, mit dieser Peer Group auch immer was Festes in der Hand hast, wo du weißt, okay, das macht meine Persönlichkeit aus und ich kann mich bewegen unter der Woche. Hab was auf jeden Fall in Bewegung. Dann hatte ich auch den Vorteil, dass ich mich dafür entschieden habe, mit Freunden morgens von der Nachbarstadt eben in die Stadt mit dem Fahrrad zu fahren, wo das Gymnasium war. So, das ist schon mal ein Privileg, dass ich mich wirklich bewegen konnte. Aber bei vielen heutzutage, ja, die vor allem auch in der Stadt leben oder von weiter weg kommen, die ja, machen das nicht mehr und haben eben nicht die Möglichkeit, entweder, weil sie keine Eltern haben, die sie in den Verein stecken, so blöd gesagt, machen außerhalb der 3 Schulstunden Sport haben sonst keinen Bezug zum Sport mehr. Und deswegen finde ich sowas einfach, dass man Bewegung auch anders integriert, nicht nur in den Sportstunden, sondern auch generell wichtig. Und du hast auch gesagt, dass Bewegungsstunde ist nicht nur Bewegung, sondern auch mentale Gesundheitsthemen ansprechen, Gesundheitsthemen generell, Ernährung beispielsweise, finde ich als ganzheitlicher Gesundheitsberater natürlich sehr wichtig. Diese individuelle Perspektive, die ich da habe, aber jetzt auch nochmal, was für eine Rolle spielen denn auch Pausen vielleicht auch? Was können wir denn da vielleicht auch schaffen? Weil Pausen waren in der Grundschule für mich immer da. Ich gehe nach der Stunde raus. Wir spielen eins gegen, also Klasse A gegen Klasse B, jetzt irgendwie Fußball 15 Minuten. Nicht alle haben natürlich da mitgemacht, vor allem die Jungs. Aber dass ich auch selbst merke, mit der Generation Handy, jetzt immer weiter, ist halt eben nicht mehr die Pause für Bewegung da, sondern einfach nur zur Entspannung im Handy, einfach da ein bisschen runterkommen. Dass man die Pausen vielleicht auch mehr dafür nochmal nutzen kann, langfristig.
Also ich kann dir sagen, bei uns in der Schule sind die Handys verboten bis 13 Uhr. Das heißt also, Pausen gibt es sicherlich auch Schüler, die aufs Handy gucken, wie auch immer. Ich bin da auch, ne, also ich nutze mein Handy ja auch. Also ne, auf einen müssen wir Kindern und Jugendlichen auch beibringen, wie sie sinnvoll ihr Handy nutzen. Und da finde ich zum Beispiel ein Handyverbot nicht den richtigen Weg, sondern wir müssten, also ich nutze mein Handy ja auch und ich komme damit auch gut zurecht und ich mache trotzdem Bewegung und ich halte mich auch trotzdem irgendwie nicht für handysüchtig. Und ich finde es ganz schwierig, dass wir als ältere Generationen immer sagen, die jungen Menschen hängen nur noch am Handy. Wenn man mal Bus und Bahn fährt, es gibt auch ganz viele ältere Menschen, die am Handy hängen. Also da müssen wir, glaube ich, ne,
Absolut,
auch
ja.
mal den Finger an die eigene Nase packen. Ich finde, wir brauchen einen besseren Umgang und das ist ja auch das, was zum Beispiel die Bundesschülerkonferenz fordert, mehr Umgang lernen mit sozialen Medien und mit Handys. Sie bieten auch Chancen. Weil man ja auch immer sagt, dadurch kommt das Miteinander ist zu kurz. Es gibt Studien, die zeigen, dass junge Menschen soziale Kontakte und soziale Interaktionen über digitale Medien genauso wahrnehmen, wie wir es zum Beispiel im Face-to-Face. Also auch Emotionen und dieses Miteinander lernen junge Menschen auch über Emojis etc. Also die fühlen das auch anders als vielleicht noch ältere Generationen. Und das Thema Pausen, das ist schon noch so, ne? Gerade bei den kleineren Klassen. Die hängen draußen ab und die wollen Ball spielen. Und da ist es einfach die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit eben vielleicht auch nicht nur die Jungs Fußball spielen, sondern vielleicht auch die Mädels irgendwie was haben, was ihnen Spaß macht. Und das müssen wir halt irgendwie hinkriegen, indem wir attraktive Schulhöfe gestalten, indem wir aber auch vielleicht Möglichkeiten haben, wo man sich bewegen kann, wenn es mal regnet, weil in der Regenpause hängen die meisten halt drin rum. Und wir müssen es halt auch zulassen. Und Schule ist halt leider auch oft immer noch mit verboten. Also bei uns darf in der Pause halt auf dem Schulhof kein Fußball gespielt werden, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Dann bräuchten wir vielleicht einen Käfig, wo die drin kicken können, damit nicht jemand, der daneben steht, den Ball abkriegt. Und das sind alles Rahmenbedingungen, die bräuchten wir, damit wir das zulassen können. Ansonsten ist Pause schon auch noch bewegt. Also ich glaube, man kann nicht, also nicht bei allen. Das sind aber die, die sich bewegen wollen, bewegen sich und die, die es nicht wollen, tun das nicht. So, aber das ist wie diejenigen, die ein Buch lesen wollen, die lesen es und die, die es nicht lesen wollen, lesen es nicht. Also ich glaube, wir müssen da auch entspannter werden und dürfen auch nicht alles immer nur aufzwingen, nur weil wir glauben, dass das gut ist.
Spannend. Und ich glaube, ja, an der Stelle war sehr viel Input. Sehr, sehr viel Input zu den Bildungsthemen. Es ist immer spannend, auch mit Persönlichkeiten wie dir in dem Fall zu sprechen, die einfach auch einer Mission irgendwo nachgehen und ja, auch irgendwo dessen Leidenschaft es natürlich ist, auch wenn es ja sehr groß gedacht ist. Und natürlich auf dem Weg wünsche ich dir auch alles Gute, das umzusetzen. Ich
Danke.
habe ja gesagt, ich finde einige Punkte sehr wichtig auch, vor allem auch eben das Thema Gesundheit allgemein anzusprechen, nicht nur körperlich, sondern auch mental und auch Ernährungsthemen, dass man das einfach irgendwie in die Schule mit reinbekommt und ja, Schule in dem Sinne neu denkt, dass einfach wieder mehr praktischer wird im Sinne, okay, warum mache ich das wirklich? Was hilft mir das wirklich, diese Themen? Und da gehört natürlich jede Naturwissenschaft dazu, die Grundzüge zu wissen und zu lernen, dass das eher wieder Spaß macht. Warum lerne ich das überhaupt? Wofür kann ich das nutzen? Welches Phänomen in der Welt hat denn genau mit diesem theoriebasierten Stoff, den wir gerade hier lernen, zu tun? So, inwiefern ist das verknüpft? Und das ja, finde ich spannend und wünsche ich mir auch selbst für die Zukunft. Und ja, an der Stelle danke, ne, für deine Mission, danke für deine Zeit, ja auch hier. Und
Tollen Fragen.
danke. Und du hast noch mal kurz, du hast auch gesagt, du hast einen eigenen Podcast. Ja, hast du jetzt noch mal kurz Zeit zu promoten und Staub zu Gold? Bitteschön.
Sehr gerne, genau. Also gerne, wer sich für den Turnsport interessiert und vielleicht auch mal Lust hat, reinzuhören, wie ich als Podcast-Host unterwegs bin, gerne mal reinhören in den Podcast von Staub zu Gold. Ansonsten, solltet ihr Fragen haben, dürft ihr mir natürlich auch gerne jederzeit auf Instagram schreiben. Ich gehe davon aus, Tim, dass du es auch mit in die Shownote haust. Und ansonsten hast du mich ja noch nach einem Schlusswort gefragt oder
Genau.
zumindest auch so eine kleine Zusammenfassung zu all dem, was ich tue. Und ich glaube, ein schönes Schlusswort ist zu sagen, ich wünsche mir mehr Klassenfahrt, auch im normalen Unterricht. Denn auf Klassenfahrten passiert genau das, was ich mir wünsche. Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen, jeder mit dem, was er gerade kann, bringen ihnen Sachen fürs Leben bei, und zwar in deren Alltag. Und was auf Klassenfahrten auch immer dabei ist, ist Bewegung und Spaß. Und genau das wünsche ich mir eben für alle Kinder und Jugendlichen und das tagtäglich und nicht nur zu besonderen Anlässen.
That's it. Sehr schön.
Okay.
Dann danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich für das Zuhören der heutigen Episode. Wir freuen uns beide, Julia und ich natürlich, über deine persönliche Rückmeldung eben zu verschiedenen Themen, die wir in der Folge auch behandelt haben oder auch zum Podcast generell. Hört da gerne auch in andere Folgen rein und am Ende habt eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann.
Danke.